Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
No. Schön, dass ihr dabei seid. Wie zufrieden seid ihr mit dem, wie ihr verhütet? Die allermeisten Menschen nutzen dafür ja die Pille für die Frau oder Kondome. Das ergab gleichermaßen eine Studie der Robert-Bosch-Stiftung, genau wie eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, gefolgt von der Spirale und dann weit abgeschlagen Diaphragma, Sterilisation, Kalendermethode, Vaginalring und so weiter. Es fällt aber auf, in deutlich mehr als der Hälfte der Fälle übernehmen die Frauen die Verhütung. Gleichzeitig lässt sich in anderen Untersuchungen feststellen, dass zunehmend weniger Frauen in Deutschland die Antibabypille nutzen wollen. Macht ja auch ordentlich was mit dem Körper und kostet auch Geld. Fabian, der hat sich entschieden, als Mann neue Wege bei dem Thema zu gehen.
Also ich habe das erste Mal von einem Kumpel auf Facebook gehört, dass er jetzt anfängt zu verhüten. Und ich war ziemlich aus allen Wolken, weil ich in meiner Ausbildung als Sexualpädagoge noch nie davon gehört habe. Deshalb war es natürlich meine professionelle Neugier, mich da mit dem Thema zu befassen, aber auch meine familiäre Situation.
Fabian beginnt thermisch zu verhüten. Thermisch, ihr hört, es geht um Temperatur. Das Grundkonzept dabei, wenn man die Temperatur der Hoden des Mannes systematisch und über eine längere Zeit erhöht, dann stoppt die Spermienproduktion. Man ist temporär unfruchtbar. Wie sich die Temperatur erhöhen lässt, da gibt es unterschiedliche Wege. Fabian benutzt dafür einen Silikonring, der dabei hilft, die Hoden nahe an oder in den Körper zu verlegen, also wo sie durch die eigene Körperwärme warm werden können.
Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wenn im Internet so steht, dass es gewöhnungsbedürftig ist und vielleicht auch irgendwie unangenehm und sich da langsam antasten soll. Mit erst einmal ein, zwei Stunden habe ich eigentlich von Anfang an den Ring 15 Stunden am Tag getragen und das ohne irgendwelche größeren Komplikationen. Manchmal juckt es ein bisschen, weil es ist halt einfach Silikon auf der Haut, das kann man sich ja vorstellen. Und natürlich ist es ungewohnt, an dieser Körperstelle etwas zu tragen, was man halt nicht gewohnt ist. Ich vergleiche das aber immer mit einer Armbanduhr. Das ist auch ungewohnt, erstmal eine Armbanduhr zu tragen, aber schon nach ein paar Tagen ist das überhaupt kein Ding. Und ich hatte nie irgendwelche Schmerzen.
Ähnliche Erfahrung machte auch Felix, auch er benutzte einen Ring, der dabei hilft, die Hoden hoch bei den Leisten zu tragen, um sie mit der eigenen Körperwärme warm zu halten.
Ehrlich, es war ziemlich einfach, ein bisschen wie wenn man eine neue Brille trägt oder so. Ich habe einige Zeit gebraucht, um die richtige Größe zu finden. Man merkt, was die ersten Tage, dann vergisst man. Nach mehr als 2 Jahren fühlt es sich komisch für mich, das stattdessen nicht zu tragen.
Um das hier mal klar zu sagen, die thermische Verhütung, wie wir sie hier besprechen, die ist nicht als offizielles Verhütungsmittel zugelassen, trotzdem aber verwenden sie einige Männer. Uns interessiert, was hat Yannick und Felix motiviert, da solche neuen Wege zu gehen? Felix, der war nicht mit dem Status quo einverstanden.
Also die Gründe, warum die Verantwortung für Verhütung bei den Frauen liegt, es ist eine politische und kulturelle Entscheidung, die heutzutage meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Jeder soll für sich selbst verantwortlich sein und das gilt auch für Verhütung, ganz einfach.
Yannick, der wünscht sich generell mehr Auswahlmöglichkeiten für die Verhütung.
Es sollte meiner Meinung nach viel mehr Möglichkeiten geben, für alle Menschen zu verhüten. Ich glaube, das ist eigentlich ein Recht, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die jeder Mensch selber für sich beantworten sollte und natürlich auch mit einem Partner, Partnerin. Deshalb wünsche ich mir natürlich viel mehr Methoden, auch wenn ich mit der thermischen Methode sehr zufrieden bin.
Wenn ihr mehr über thermische Verhütung erfahren wollt, dann hört doch auch unbedingt mal bei unserem Eine Stunde Liebe Podcast rein. In der Folge Kondom oder Vasektomie war gestern, wie Männer mit Hitze verhüten können. Da kriegt ihr noch mehr Infos dazu. Außerdem begegnet ihr dann nicht nur Felix und Yannick, die ein bisschen ausführlicher erzählen, sondern auch der Autorin und Journalistin Franka Frey. Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist, heißt das Buch, was sie zu dem Thema geschrieben hat.
Deutschlandfunk Nova.
Pille, Kondom, Spirale, das sind die aktuellen Top 3 bei der Verhütung. Warum aber verhüten wir, wie wir verhüten? Also darin steckt ja mehr als die spontane Entscheidung oder die Neigung eines Paares oder einer Person. Genau damit befasst sich der Geschlechterforscher Fabian Hennig. Er arbeitet im Bereich Gender und Diversity an der Uni Kiel und dort forscht er zur Verhütung und Männlichkeit bzw. neuen Verhütungsmethoden für Männer. Hi!
Hallo, guten Tag.
Welche sicheren, welche zugelassenen Methoden der Verhütung stehen heute Männern denn zur Verfügung?
Also heute stehen Männern eigentlich nur zwei Methoden zugelassen zur Verfügung. Das ist einerseits das Kondom und andererseits die Vasektomie, also die dauerhafte Sterilisation des Mannes. Und beide dieser Methoden sind mit spezifischen Vorteilen, aber auch Nachteilen verknüpft.
Wenn du das jetzt so anreißt, genau, was wären dann da die Vor- und Nachteile?
Der Vorteil des Kondoms ist, dass es nicht nur vor Schwangerschaften, sondern auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Einer der Nachteile ist, dass es spontan angewendet werden muss und dass es auch oftmals unter Anwendungsfehlern leidet, die Sicherheit, sodass der hundertprozentige Schutz, den es eigentlich bieten könnte, oftmals nicht gegeben ist. Mhm. Und viele das Kondom auch als Einschränkung im Geschlechtsverkehr verstehen. Bei der Vasektomie ist es so, bei der Sterilisation des Mannes, dass das eine sehr, sehr sichere, eine der sichersten Methoden überhaupt ist zur Verhütung. Ist allerdings ein Eingriff, der nicht wieder rückgängig gemacht werden kann in den meisten Fällen.
Mhm. Warum gibt es da weniger anerkannte Methoden, als das bei den Frauen der Fall ist? Also Kondome sind ja eine recht alte, mechanische Methode, muss man ja fast schon sagen, mit benannten Vor- und Nachteilen. Man könnte fast sagen, die sind noch so ein bisschen 19. Jahrhunderts. Wenn man im Vergleich dazu sieht, was die Frauen für komplexe, wenn auch nicht immer nur gute, aber komplexe hormonelle Anwendungen bekommen können, damit da irgendwie Verhütung stattfinden kann.
Ja, genau. Also im 20. Jahrhundert bildet sich die Gynäkologie heraus und auch die Endokrinologie, also die Hormonforschung. Und der weibliche Körper ist das primäre Forschungsobjekt dieser neuen Forschungsrichtung. Und der männliche Geschlechtskörper wird weniger beforscht und entsprechend werden auch mehr Mittel entwickelt, die von gebärfähigen Menschen dann verwendet werden können.
Und worin siehst du da die Ursachen? Also wenn man jetzt mal so historisch guckt, war das deshalb, weil irgendwie die Aufgabe eher bei den Frauen verortet wurde, gesellschaftlich oder medizinisch? Wie hat sich das ergeben?
Also ja, gesellschaftlich kann schon davon gesprochen werden, dass Verhütung oftmals als Schwangerschaftsverhütung begriffen wurde. Also dass dann auch diejenigen, die potenziell schwanger wurden, als hauptverantwortlich in Sachen Verhütung verstanden worden sind, was bis heute ja teilweise auch immer noch der Fall ist. Da sehen wir einen klaren Fokus eben auf die Frau und auf den gebärfähigen Körper. Ja, Frauen wurden als reproduktive Wesen verstanden und Männer weniger. Das heißt, Frauen wurden mit Schwangerschaft, Familie und Verhütung assoziiert. Ein ganz wichtiger Faktor war, dass die Frauenbewegung sich auch eingesetzt hat für die Entwicklung neuer Verhütungsmittel, die Frauen adressieren, weil Frauen in heute fast unvorstellbarem Maße auch an den Auswirkungen ungewollter Schwangerschaften gelitten haben. Also da gab es eine gesellschaftliche Bewegung, neue Verhütungsmittel zu entwickeln, die dann eben auch möglichst in der Kontrolle der Frauen selber liegen sollten.
Also die Frauen haben sich das sozusagen teilweise auch erkämpft. Teilweise wurden sie auch sozusagen als die Personen ausgemacht, die verantwortlich sind, das zu übernehmen, weil sie werden ja schwanger, so die Logik damals. Jetzt schauen wir aber auf die momentane Entwicklung und sehen, dass es sozusagen ein paar Schritte zurück gibt von einigen Frauen, deutlich spürbar von der Pille als Produkt, die sie sozusagen ihrem Körper verabreichen wollen oder sollen. Und dann schauen wir mal zu den Männern. Wie sieht denn das aus? Du als Forscher, gibt es bei den Männern eine Bereitschaft bei der Verhütung, mehr Verantwortung zu übernehmen?
Ja, ich denke schon. Also seit den 70er Jahren wird auch die Akzeptanz neuer Methoden unter Männern erforscht. Da hat es zahlreiche Studien gegeben, in denen sich gezeigt hat, dass oft auch die Mehrheit der Männer sagt, wir würden eigentlich neue Mittel anwenden wollen, wenn sie denn auf dem Markt wären. Also da wird oftmals nach einer Pille für den Mann oder Vergleichbarem gefragt.
Gibt es denn bei solchen Untersuchungen auch den Befund, dass da durchaus bei den Männern auch Ressentiments bestehen? Also ich rufe jetzt mal so Bilder auf, wie zu einem ganzen Mann gehört dann auch irgendwie die Spermienqualität, muss hergestellt sein, die müssen fit und einsatzbereit sein, überzogen dargestellt.
Ja, genau. Sicherlich spielen gesellschaftliche Vorstellungen von Männlichkeit, von männlicher Potenz, Zeugungsfähigkeit immer eine Rolle, wenn es um Ablehnung von neuen Methoden geht. Auch die Sorge um die Sexualität steht da sehr, sehr im Vordergrund, ganz im Gegensatz zu den Anfängen der Forschung an weiblichen Verhütungsmitteln, wo das gar nicht so die Rolle gespielt hat. Aber in Bezug auf Verhütungsmittel für Männer ist das sehr präsent.
Mhm. Welche vielversprechenden Methoden der Verhütung befinden sich denn da derzeit in der Entwicklung?
Also seit den 70er Jahren wird an hormonellen Methoden für den Mann geforscht. Und das ist auch der Ansatz, in den bisher die meisten Forschungsgelder geflossen sind und der nach wie vor mit am weitesten entwickelt ist. Da befindet sich die Forschung aktuell in der klinischen Phase 2 in den USA an einem transdermalen Gel, also einem Gel, was täglich auf die Haut aufgetragen werden soll von den Männern. Das sieht so aus, als sei das relativ sicher, aber die Studienergebnisse dazu werden jetzt erst im kommenden Jahr noch publiziert und dann müsste eine weitere klinische Phase, die Phase 3, anschließen, um das zur Marktreife zu entwickeln.
Und gibt es noch andere Methoden?
Da wäre zum Beispiel die reversible Vasektomie zu nennen, also eine Sterilisation des Mannes, die wieder rückgängig gemacht werden kann. Das ist ein Ansatz, der wird in Indien schon seit den 70er Jahren auch erforscht und dort laut Berichten von indischen Wissenschaftlern eben auch eine relativ gute Wirksamkeit zeigt. Die Frage ist, ist das reversibel und auch, wie lassen sich Forschungen nicht nur in Indien, sondern auch in den USA oder Europa dazu umsetzen, weil die bräuchte es, um das hier auch auf den Markt zu bringen.
Mhm. Wenn du so in die Welt guckst, ich habe gehört, dass diese thermische Verhütung, von der wir heute auch schon was gehört haben, besonders in Frankreich, sich einer gewissen Beliebtheit, wenn auch bei wenigen, aber trotzdem immerhin signifikant vielen Menschen erfreut. Wie kommt denn diese nationale Spezifikation auf bestimmte Richtungen da?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es ist teilweise immer gar nicht so einfach zu beantworten, woher diese durchaus krassen Differenzen zwischen unterschiedlichen Ländern in Bezug auf Verhütungsverhalten und Vorlieben kommen. In Frankreich ist es so, dass es seit den 80er Jahren eine Bewegung, eine profeministische Männerbewegung gibt, die sich eben mit diesem Thema befasst. Also auch aus Unzufriedenheit mit den herkömmlichen Verhütungsmitteln, die sich vor allen Dingen an Frauen richten und den Nebenwirkungen, die damit einhergehen, dann eben thermische Methoden entwickeln und auch mit hormonellen Methoden experimentiert haben. Und daran anknüpfend wurde das in Frankreich vor etwa 10 Jahren wieder aufgegriffen, diverse Produkte entwickelt und es scheint dort als eine gangbare Methode, die also schon verwendbar ist und auch von einigen praktiziert wird, gehandhabt zu werden. Also anders als jetzt vielleicht in einigen anderen europäischen Ländern oder so, wo man wahrscheinlich von der Methode noch wenig gehört hat.
Und hier ist ja auch keine zugelassene Methode.
Die Methode ist überhaupt nicht zugelassen. Die ist auch in Frankreich nicht zugelassen. Also wird sozusagen ohne Zulassung online vertrieben oder von den Männern, die sich damit selber befassen, auch selber hergestellt. Das heißt, es gibt auch keine größeren klinischen Studien dazu. Es gibt wenig Daten zur Sicherheit. Und dennoch scheint es eben für einige tausend Männer in Frankreich durchaus ein gangbarer Weg zu sein, ihre Fruchtbarkeit zeitweise einzuschränken.
Und wenn man über Verhütung bei Männern spricht, dann kommt es immer irgendwann auf die Pille für den Mann. Gibt es die irgendwo in irgendeinem Land? Ist die irgendwo sichtbar?
Genau, die Pille für den Mann ist sozusagen das kulturelle Symbol für neue männliche Verhütungsmethoden überhaupt. Und für viele WissenschaftlerInnen stellt das Ziel der Entwicklung dar. Es gab unterschiedliche Ansätze, eine Pille für den Mann zu entwickeln. Nicht hormonelle, die sind dann teilweise gescheitert. Hormonelle Ansätze gibt es auch und gab es. Da war das Problem, dass Testosteron beispielsweise nicht so gut verstoffwechselt wird, wenn das oral eingenommen wird, sodass man dann erstmal mehr auf Spritzen und Implantate setzte. Und heute gibt es aber eben auch Anläufe, das wieder mehr in die Kontrolle der Nutzer zu bringen, also Gels zu entwickeln oder auch sogar Pillen, die dann täglich eingenommen werden können. Also da sozusagen am Entwicklungshorizont spielt das immer eine Rolle, aber auch das könnte noch einige Jahrzehnte dauern, bis so etwas dann marktreif ist.
Jetzt hast du aber gesagt, schon seit den 70er, 80ern gab es Studien, die eine gewisse Bereitschaft bei Männern ausgemacht haben, mehr Verantwortung zu übernehmen beim Thema Verhütung. Jetzt haben wir 2023 und so wahnsinnig viel ist nicht da an Produkten, die sich tatsächlich anwenden lassen. Woran liegt denn das deiner Meinung nach?
Ja, die Gründe für das Ausbleiben von Pille für den Mann und Co. sind natürlich vielfältig. Es liegt einerseits daran, dass die Andrologie und die Verhütungsforschung für Männer insgesamt schwach institutionalisiert ist. Sie verfügt auch über sehr, sehr geringe ökonomische Mittel. Also es fehlt den WissenschaftlerInnen immer an Geld. Einer der üblicherweise zentralen Sponsoren von medizinischer Forschung, die pharmazeutische Industrie, hält sich in dem Bereich auffällig zurück, sodass da dann internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation beispielsweise eine wichtige Rolle spielen. Aber auch die konnte das nie komplett kompensieren.
Und warum halten die sich da zurück auf Seiten der pharmazeutischen Industrie?
Also das ist natürlich schwer zu sagen, aber es kann davon ausgegangen werden, dass die pharmazeutische Industrie vermutet hat, dass dieses Interesse männlicherseits nicht besteht, weil es ja auch immer wieder Stimmen gab, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und dass die pharmazeutische Industrie auch nicht Möglichkeiten sah, ein, wie sie es nennt, nutzerfreundliches Präparat in kürzerer Zeit zu entwickeln. Die Entwicklung neuer Verhütungsmittel für Männer ist sehr kostenintensiv. Und die Frage ist immer, ob man das dann sozusagen in einer kurzfristigen ökonomischen Kalkulation dann auch irgendwann wieder reingespielt bekommt, diese Kosten.
Was meinst denn du? Könnten Männer mehr tun für ihre Verhütung?
Männer könnten auch jetzt schon mehr tun für ihre Verhütung. Also wie gesagt, die Vasektomie ist eine der sichersten Verhütungsmethoden überhaupt und ist auch vergleichsweise günstig. Das Kondom steht zur Verfügung und kann allseits benutzt werden. Und worauf Wissenschaftler, die an der Forschung beteiligt sind, ja auch immer wieder verweisen, ist, dass es sozusagen gesellschaftlichen Druck braucht, wie in der Geschichte der Entwicklung der Antibabypille beispielsweise, wo die Frauenbewegung eine zentrale Rolle gespielt hat. Also die fordern sozusagen ein, dass Männer auch so initiativ werden und sich aktiv für neue Verhütungsmethoden für Männer einsetzen. Und ich bin mir recht sicher, dass wäre dies der Fall, die Situation auch eine ganz andere wäre.
Sagt der Geschlechterforscher Fabian Hennig. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Heißt also, Männer, kümmert euch, lasst von euch hören, wenn ihr etwas ändern wollt. Zum Schluss noch der Hinweis, wir haben euch besagte Folge des Eine Stunde Liebe Podcasts, bei dem es um thermische Verhütung und den Stand der männlichen Verhütung geht, in den Shownotes verlinkt. Wie immer sehr hörenswert. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Lutz Dreger. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.